Wir hatten das ganz am Anfang des Gottesdienstes gehört in dem Bibelwort, dass wir nicht so sehr vom Rückblick leben, sondern den Blick nach vorne. Und seit einiger Zeit sind wir dabei, auch in einer gewissen Weise neu aufzubrechen, Neues auszuprobieren. Und jetzt kommt irgendwie Corona dazwischen und man muss mehr durchatmen, als wir das vielleicht gedacht haben. Aber vielleicht ist das auch sehr gut, vielleicht ist das auch dran. Unser Jahresthema 2020 ist in Gottes Liebe zusammenwachsen und einladend von Jesus erzählen. Das haben wir uns für dieses Jahr vorgenommen. Da wollen wir versuchen, neue Schritte, weitere Schritte zu gehen. Und wenn wir uns so umschauen, jetzt meine ich nicht die Situation mit dem Coronavirus, sondern unsere Gemeindesituation, dann entdecken wir so manche Not, die aber da ist. Und deswegen habe ich heute die Predigt überschrieben, Gemeinde, Not ist kein Ersatz für Berufung. Und ich werde euch gleich erzählen, was ich damit meine. Aus dem 1. Korintherbrief 12, die Verse 1 bis 7, wollen wir uns heute genauer anschauen. Dieser Spruch, Not ist kein Ersatz für Berufung, habe ich von Hans-Joachim Eckstein gehört, als ich vorletzte Woche oder wann von ihm einen Vortrag angehört habe. Und das hat sich so eingehackt bei mir, denn wir merken, dass wir an manchen Ecken und Enden, wenn es um Mitarbeiterschaft geht, manche Not haben. Also es haben uns in den letzten Wochen doch einige verlassen aus der Gemeinde, die doch sehr auch in der Mitarbeit gestanden haben, in unterschiedlicher Weise. Und wir versuchen das jetzt auszugleichen. Und da drängt sich die Frage für mich auf, und nicht nur für mich, wie gehen wir mit der Mitarbeiternot in unserer Gemeinde um? Was machen wir jetzt damit, dass wir merken, da werden Leute gesucht, wenn ihr im Sonntagsbrief nachschaut, da steht so eine ganze Liste, Technik, Kaffee, Begrüßungsdienst und es gibt noch viele andere Sachen, wo Leute gesucht werden. Wie kann man damit umgehen? Kann man Druck machen? Das wäre so ein bewährtes Mittel, dass man so lange jemanden bedrängt, bis er sagt, na gut, ich mache das jetzt. Manchmal ist das vielleicht nötig, aber es ist zumindest keine gute Möglichkeit. Oder wir können Panik schieben, wir können verzweifeln. Oh, wie soll das alles werden, wenn wir das alles jetzt nicht hinkriegen? Das wird nicht gehen und das wird nicht gehen. All das wären Möglichkeiten, mit dieser Mitarbeiternot umgehen. Ich möchte uns heute einladen, dass wir Gelassenheit entwickeln. Gelassenheit entwickeln. Sagen, okay, wir gehen den Weg miteinander und wir schauen, wie sich das entwickelt. Wie können wir Gelassenheit entwickeln? Wie kann das so einer Grundstimmung, einer Grundhaltung werden in unserer Gemeinde, obwohl doch die Arbeit überall zu tun ist und wir so vieles sehen, was getan werden müsste? Die ersten drei Verse wollen wir uns zunächst ansehen aus dem 1. Korinther 12. Da geht es um die Voraussetzung für Gelassenheit. Wie kann das überhaupt sein? Was ist die Grundlage, dass wir Gelassenheit entwickeln können? Ich lese uns diesen Text aus der Basisbibel. Paulus schreibt dort an die Geschwister in der Gemeinde in Korinth. Nun zu der Frage, was der Geist Gottes bewirkt. Brüder und Schwestern, ich will euch darüber nicht in Unkenntnis lassen. Erinnert euch nur daran, wie es war, als ihr noch Heiden gewesen seid. Damals zog es euch mit unwiderstehlicher Gewalt zu dummen Götzenbildern hin. Darum erkläre ich euch. Niemand, der vom Geist Gottes erfüllt ist, kann sagen, Jesus ist verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. Paulus möchte der Gemeinde etwas darüber sagen, was der Geist Gottes bewirkt. Wir haben heute schon manches gehört, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Er ist der Teil, die Person Gottes, die in dieser Welt wirkt, die in uns wohnt, die Gemeinde gestaltet. Paulus ist davon überzeugt, dass Jesus durch den Heiligen Geist in und mit der Gemeinde etwas bewegt und wirkt. Das ist die Grundlage, über die wir überhaupt reden, wenn wir von Gemeinde reden. Und wenn wir uns so umschauen, heute Morgen hier, dann sind wir, ich weiß jetzt nicht, ich habe mich gezählt, wie viel wir sind miteinander Gemeinde, aber doch ist jeder einzeln in der Nachfolge Jesus. Also wir sind miteinander, Leib Jesu, aber wir sind auch einzeln mit Jesus. Und ich will zuerst dieser Frage nachgehen, die jeder sich persönlich stellen kann an dieser Stelle. Wie kann ich wissen, dass ich aus dem Heiligen Geist lebe? Also nicht nur so ganz allgemein gesagt, sondern ich für mich persönlich, der Heilige Geist und ich, wie passen wir zusammen? Haben wir was miteinander zu tun? Und dazu sagt Paulus zunächst etwas. Diesen Vers 2 lasse ich mal weg, der ist ein bisschen eigenartig, passt auch jetzt nicht zu unserem Thema. Aber der Vers 3, da geht es zentral um diese Aussage, Jesus ist der Herr. Das ist die Schlüsselaussage in allem. Jesus ist der Herr. Wir kennen das schon, wir hatten das ab und zu mal in den Jahren uns immer wieder bewusst gemacht. Das ist dieses Grundbekenntnis eines Christen. Kyrios Jesus auf Griechisch, so hat es der Paulus geschrieben und die Gemeinden damals auch gesagt. Herr ist Jesus. Das unterscheidet einen Christen von einem Religiösen, einem Gläubigen, einem alles Mögliche. Wer das sagen kann, Herr ist Jesus, wer das von Herzen sagen kann, der ist jemand, der mit Jesus lebt, der ihm nachfolgt, der ein Christ ist, wenn man das so sagen kann. Kyrios Jesus, Herr ist Jesus. Und Paulus sagt hier, dass der Heilige Geist zuerst bewirkt, dass ich das von Herzen sagen kann. Also der erste Dienst des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen ist, dass er zu dieser Erkenntnis kommt und das auch sagen will. Das Erste, was der Heilige Geist in deinem und meinem Leben gemacht hat, wenn wir Leute sind, die sagen, Jesus ist der Herr meines Lebens, ist es, dass wir zu dieser Aussage gekommen sind. Oder Paulus sagt das in Römer 6, 23, die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also diese Gabe, dieses Geschenk Gottes ist, dass wir mit Jesus leben können. Das ist das Erste, was der Geist Gottes in unserem Leben tut. Wenn du also das sagen kannst oder zumindest den Wunsch hast, dass es so ist, dass wir das immer nur mit einem gewissen Vorbehalt sagen können angesichts der vielen anderen Herren, die es in unserem Leben gibt und die Macht über uns ausüben wollen. Aber wenn wir das sagen können und sagen wollen, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein, dann ist das die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wenn er das nicht bewirken würde, dann würden wir überhaupt nicht auf die Idee kommen, das zu tun, das zu bekennen. Wir sind sozusagen Christen, weil wir Jesus Christus, den Herrn unseres Lebens, nennen. Und das geht nur, weil der Heilige Geist das in uns bewirkt hat. Und man kann diese Aussage auch umdrehen. Man kann sagen, umgekehrt, und wenn ich von Herzen sagen kann, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens, dann geht das nur im Heiligen Geist. Also wenn du das sagen kannst von dir, sagst du, ja doch, das kann ich, das ist der Wunsch meines Lebens, das lebe ich mit allem Vorbehalt, mit allem, was so dazugehört, aber nee, das stimmt, dann kannst du wissen, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Das ist sozusagen die Prüfung für diese Aussage. Ich habe das mal versucht, will das mal versuchen, mit diesem Überweisungsschein hier deutlich zu machen. Ihr seht, das ist die Überweisung, die ich letzte Woche getätigt habe. Unsere Gemeinde, man beachte vor allen Dingen den Betrag, könnt ihr den erkennen? Ja, kann man erkennen. So großzügig. Ist nicht ganz, stimmt nicht ganz, war ein bisschen weniger. Aber in so einem Überweisungsschein, da gibt's ja seit einigen Jahren die sogenannte IBAN-Nummer, die man immer endlos ausfüllen muss. Und die besteht aus der Bankleitzahl und der Kontonummer und dann diesen vier Ziffern da am Anfang, zuerst vom Jahr und diese hier in diesem Fall 9,5, ist eine Prüfziffer. Also das Banking-Programm oder die Bank oder was auch immer kann aufgrund dieser Ziffer überprüfen, ob die Kontonummer und die Banklerzahl stimmt. Wenn da irgendein Dreher drin ist, dann merken die anhand dieser Prüfziffer, da stimmt was nicht. Wie das geht und wer sich dafür interessiert, bei Wikipedia kann man das genau nachlesen, aber ich habe es nicht verstanden. Also das ist die Prüfziffer. Man kann also anhand dieser Zahl wissen, die Kontonummer stimmt. Und das jetzt übertragen ist, die Prüfziffer ist diese Aussage, Jesus Christus soll der Herr meines Lebens sein. Und wenn das stimmt für dein Leben, dann kannst du wissen, ja, der Heilige Geist wohnt in mir. So sagt Paulus uns das in diesen Versen. Wer das sagen kann, Herr ist Jesus in seinem Leben, der kann das nur im Heiligen Geist. Und dann kannst du das für dich wissen. Manchmal ist da ja eine gewisse Unsicherheit. Man hört so viel, wie sich Geisteswirken äußern soll und was man alles können und lassen muss, um den Heiligen Geist wirklich zu haben. Paulus macht das hier ganz einfach. Er sagt, das kannst du dich fragen. Ist Jesus Christus der Herr deines Lebens? Dann kannst du wissen, das kannst du nur im Heiligen Geist sagen. Also der Geist Gottes wohnt in dir. Wie wir ihm dann Raum geben und wie wir mit ihm leben, ist sicherlich noch ein zweiter Punkt, aber diese Grundlage ist damit gelegt. Und das ist so ein erstes kleines kurzes Zwischenfazit, wenn wir danach fragen, wie können wir Gelassenheit entwickeln, dass wir die Voraussetzung klären, auf der wir überhaupt miteinander im Gespräch sind. Gemeinde ist die Gemeinschaft von Menschen, die Jesus als ihrem Herrn nachfolgen, durch und im Heiligen Geist. Weil das so ist, weil das für uns gilt, deswegen können wir auch Gelassenheit entwickeln und über Mitarbeit natürlich auch im Zweiten, das machen wir gleich, auch nachdenken. Aber das ist die Voraussetzung. Wenn das nicht stimmen würde, dann könnte es hier alles sehr, sehr stressig sein oder sehr verzweifeln. Wir können sehr verzweifeln, weil vieles nicht geht oder man sich vieles vorstellen kann und so weiter. Aber das ist die Grundlage. Jesus ist der Herr der Gemeinde und wir sind Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, durch und im Heiligen Geist. Aber das muss ja nun auch konkret werden. Das ist also eine Grundlage, ist immer gut, dass man eine Grundlage hat, aber auf der muss man ja irgendwie aufbauen und weitermachen. Und das macht Paulus dann jetzt hier auch in den nächsten Versen, die Verse 4-6. Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt das alles in allem. Paulus zählt hier drei verschiedene Gaben, Aufgaben, Wunderkräfte auf, drei Äußerungen des Heiligen Geistes oder wie Gott wirkt. Und die wollen wir uns ganz kurz mal vor Augen führen, was da gemeint ist. Das Wort Gaben kennen wir auch im Deutschen, da steht Charismen oder Charisma ist das griechische Wort. Gibt es auch im Deutschen oder in der Umgangssprache, wenn einer ein Charisma hat, dann kann er oder sie kann irgendwas besonders gut, besser als andere oder hat das nicht nur gelernt. Also wenn jemand in dem Sinne charismatisch ist. Hier ist das ein bisschen anders gemeint. Charismen sind in der Bibel Gnadengaben, sind Geschenke, sind etwas, was der Heilige Geist schenkt aus Gnade Gottes, und damit jemanden befähigt. Wer also eine Gabe hat, eine Begabung bekommen hat von Gott, der kann etwas gut, besser als alle anderen, weil Gott ihm das so geschenkt hat, weil der Heilige Geist ihn damit begabt hat. Also dieses Wort Charisma bedeutet im Griechischen sowohl Gabe als auch Geschenk, als auch Gnade. Also das ist so eine Mischung, das hängt alles miteinander zusammen. Das Charisma. Das zweite, was hier unten mit Aufgaben übersetzt wird, kennen wir auch als Wort Diakonia. Daraus ist unser Wort Diakonie geworden. Aber das wäre jetzt eine Engführung, wenn wir jetzt nur an sozialdiakonische Aufgaben denken würden. Das ist hier so nicht gemeint, sondern es meint Dienste. Es meint Aufgaben. Also etwas, wo etwas konkret getan wird. Das ist Diakonia. Wo also etwas, wo man etwas umsetzt von dem, was Jesus getan haben möchte in der Gemeinde und durch die Gemeinde, wo das konkret wird, da ist Diakonia, das sind die Dienste. Und das dritte ist ein schwieriges Wort, hier mit Wunderkräfte übersetzt. Eigentlich steht da Energema, das ist wie unser Wort Energie, hat aber auch damit nicht so viel zu tun, nur kann man sich das merken. Das meint eigentlich Wirkungen, Wirksamkeiten. Das meint also, dass Gott etwas bewirkt, ist damit gemeint. Gott hat, es gibt Gnadengaben, es gibt Aufgaben, aber Gott wirkt durch das alles in dieser Welt. Deswegen dieser zusammenfassende Satz am Ende, er bewirkt das alles in allen. Also diese drei Bereiche spricht Paulus hier an und er verbindet sie mit dem dreieinigen Gott. Auch das haben wir ab und zu uns schon bewusst gemacht. Es gibt in der Bibel keine ausgefeilte Trinitätslehre. Also, dass irgendwo erklärt wird, wie das alles irgendwie zusammenhängt mit dem Vater und dem Sohn und dem Geist und wie man das verstehen soll. Das nicht. Aber es gibt durchaus viele Andeutungen vom Verständnis. Und das hier ist auch so eine, wo Paulus also die Gaben dem Geist zuordnet, die Aufgaben dem Herrn, also Jesus Christus, Herr ist Christus, und die Wirksamkeiten Gott überhaupt zuordnet. Und wir können das also von hinten her lesen. Gott wirkt in dieser Welt. Auf vielen verschiedenen Wegen, aber gerade auch durch die Gemeinde. Gott möchte etwas bewegen. Dein Wille geschehe, beten wir heute auch noch mal am Ende des Gottesdienstes. Wir möchten, dass Gott etwas tut. Wir glauben nicht nur, dass Gott der Schöpfer ist, der mal alles so geschaffen hat und sozusagen das Uhrwerk aufgezogen hat und dann läuft das alles so von alleine vor sich her, sondern wir glauben, dass Gott heute noch aktiv auch eingreift in das Weltgeschehen, in das persönliche Leben. Dafür beten wir, davon gehen wir aus. Also Gott wirkt in dieser Welt. Er möchte, dass sein Reich ausgebreitet wird. Er möchte, dass Menschen ihn erkennen. Er ist nicht nur der Schöpfer, sondern er ist auch der Erhalter, er ist der Beweger in dieser Welt. Gott wirkt durch die Gemeinde. Und dazu gibt Jesus als der Herr seines Leibes, also der Gemeinde, Dienste und Aufgaben. Dienste und Aufgaben sind sozusagen das, was Jesus tun würde, wenn er heute da wäre. Also wir als Gemeinde tun das, was Jesus tun würde, wenn er an den vielen Orten sein könnte, als der irdische Jesus, wie er da gewesen ist in Galiläa. Also das sind Dienste und Aufgaben, das, was Jesus konkret heute tun würde, was wir wahrnehmen als Gemeinde, was wir versuchen umzusetzen, was wir erkennen. Aber das wollen wir nicht aus eigener Kraft tun, sondern dazu befähigt der Heilige Geist uns durch seine Begabungen. Also der Geist Gottes gibt uns das, was wir brauchen, damit wir die Dienste und Aufgaben wahrnehmen können. Er befähigt uns mit den Möglichkeiten Gottes, dass wir das tun können, was Jesus tun würde. Jesus hat das, was er getan hat, auch nicht aus eigener Kraft getan. Er war kein, muss ich sagen, übernatürliches Gotteswesen, was irgendwie so aus sich irgendwas tun konnte, sondern er hat das, was er getan hat, aus dem Heiligen Geist getan, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Das hat ihn bewegt und in dem Rahmen hat er gehandelt. Und so auch wir heute. Gott gibt uns Begabung, die Befähigung, damit wir das tun können, was Jesus heute tun würde, weil er etwas in dieser Welt bewegen würde. Das ist sozusagen das ganze Paket. Aber das muss ja in die Wirklichkeit oder in unser Gemeindeleben, in unsere Erfahrung hineinkommen. Und das deutet Paulus hier in Vers 7 an und dann auch noch in den folgenden Versen, die wir uns heute nicht mehr anschauen, wo er das also deutlich macht. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle, sagt er jetzt hier in Vers 7. Da sollten wir nochmal genauer hinschauen. Bei jedem, das müssen wir festhalten, das Wirken des Geistes, also so fasst er das zusammen, was Gott tun will, zeigt sich bei jedem. Nicht nur bei irgendwelchen besonderen Leuten. Ich will das mal so versuchen zusammenzufassen. Gottes Gaben, Aufgaben und Wirksamkeiten sind nicht nur für besondere Geistliche, sondern für jede Nachfolgerin und jeden Nachfolger Jesu. Also nicht nur für besondere Geistliche. Es gibt manche Kirchen, die das so behaupten, dass manche geistlichen Dienste nur für besonders ordinierte Menschen sind. Also dies in der katholischen Kirche ist es am deutlichsten, aber es gibt es auch mit Abstrichen in evangelischen Kirchen. Auch in manchen Freikirchen, wo so getan wird, als wenn nur besonders gesalbte Leute irgendwas Besonderes tun können. Also die geistlichen Gaben, also das, was Gott gibt, ist für jeden. Und ich habe extra diese nicht so schön zu lesende Aufteilung da mit jede Nachfolgerin gemacht. Das liest man immer nicht so schön, ist ein bisschen schwierig. Aber mir war das wichtig, deutlich zu machen, dass die Gaben Gottes nicht ans Geschlecht gebunden sind. Gott gibt seine Gaben unabhängig davon, ob wir Mann oder Frau sind. Auch das ist ja in manchen Kirchen wird das auch hochgehalten, dass nur Männer bestimmte Sachen tun dürften und die Frauen dürfen dann besonders viele andere Sachen tun, die die Männer nicht so gerne tun. Also das ist nicht im Sinne dessen, was wir in der Bibel wahrnehmen oder was wir im Neuen Testament wahrnehmen, das, was wir bei Jesus wahrnehmen und auch bei der frühen Gemeinde. Die Gaben Gottes sind für alle, für jeden, nämlich für jeden, nicht für jeden Menschen, sondern für jeden, der sagen kann, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens, mit ihm will ich leben. Wenn du das sagen kannst, dann musst du wissen, dann darfst du das wissen, ganz fest, auch du hast Gaben, Aufgaben, Wirksamkeiten in unserer Gemeinde. Das geht gar nicht anders. Das ist so. Die Frage ist, wie wir es rausfinden. Aber erstmal ist das eine Wahrheit, die du auch für dich selber hören kannst und musst. Unabhängig von deinem Alter, von deinem Geschlecht, von deiner Prägung, von dem, was dich hier zusammengebracht hat. Das ist so. Und was auch wichtig ist, diese Gaben zeigen sich bei jedem auf eine andere Weise, sagt hier Paulus. Also wenn es für alle gilt, dass wir alle Gaben haben, aber bei niemandem ist es genau gleich. Gott geht da sehr individuell, sehr einzigartig mit uns um. Gott gibt seine Gaben, Aufgaben, Wirksamkeiten nicht so als Massenware. Das zeichnet ja totalitäre Regime und sowas aus, dass da alle gleich aussehen müssen und alle das Gleiche tun und alle das Gleiche schreien müssen, dann sind sie richtig. Nein, Gott geht ganz individuell mit uns um, ganz persönlich, einzigartig, passgenau zugeschnitten für jeden von uns. Auch wenn wir vielleicht Ähnliches tun, Kindergottesdienstmitarbeiter oder durch einen Gottesdienst leiten oder was es alles gibt, wir tun Ähnliches, aber jeder macht es doch und jeder auf die Weise, womit Gott uns begabt hat. Deswegen die Frage, weißt du das? Hast du darüber schon mal nachgedacht, wie Gott dich begabt hat? Welche Wirksamkeiten er durch dich entwickeln möchte? Was er bewirken möchte durch dich? Welche Dienste er für dich vorgesehen hat? Auch welche Gaben, womit er dich begabt hat? Wie kann man das herausfinden? Wie kann man das herausfinden? Einmal gibt es Schulung dazu, man könnte jetzt eine Schulung machen zu geistlichen Gaben, das wäre hilfreich. Es geht einfach, indem man Dinge ausprobiert und merkt, was kann ich gut. Es ist auch nicht ganz unwichtig, was die anderen dazu sagen, was man tut. Also wenn ich zutiefst davon überzeugt wäre, ich bin der geborene Kindergottesdienstmitarbeiter, aber die Kinder machen Reiß aus, sobald sie mich erblicken, dann ist das eine Aussage, an der ich nicht vorbeigehen kann. Und dann muss mir das vielleicht auch mal jemand sagen, dass das so ist. Also auch das, wie etwas geht in der Gemeinde. Wir fördern einander, wir sehen einander, wir hören auch aufeinander und sagen, Mensch, guck doch mal das, könntest du das nicht mal ausprobieren? Ich könnte mir das vorstellen, dass du das kannst. Wie kann man das herausfinden? Im Miteinander, indem ich mich schulen lasse, indem ich überhaupt erstmal einen Blick dafür entwickle. Auch Gott hat mit mir was vor. Ich bin nicht nur Besucher im Gottesdienst oder was auch immer, sondern Gott hat auch an dieser Stelle mit mir was vor. Er möchte durch mich etwas bewirken. Er hat Aufgaben für mich. Er begabt mich aber auch mit dem, was nötig ist. Das heißt nicht, dass alles immer ganz einfach funktioniert, dass nicht manchmal auch etwas erarbeitet werden muss, dass ich mich schulen lasse, all das gehört dazu. Aber ich glaube schon, dass jeder ein Gefühl, ein Empfinden entwickelt, da bin ich richtig, da kann ich etwas gut und gerne auch in der Gemeinde einbringen. Und, ich hatte es gerade schon angedeutet, das ist immer alles zum Nutzen für alle. Also Gemeinde ist mit dem, was jemand auch gut kann und sich einbringt, kein Selbstverwirklichungsclub. Dass man sagt, sonst habe ich, wenn ich nach Hause komme, meine Frau, da habe ich nichts zu sagen, aber in der Gemeinde kann ich ganz groß was erzählen. Also das ist ein guter Ausgleich. Ist bei mir jetzt nicht ganz so, aber es könnte ja so sein. So ist es nicht. Sondern das, was wir einbringen, tun wir zum Nutzen aller. Also das ist immer die Basis, das, wo wir miteinander unterwegs sind. Gott bewirkt Gaben, Aufgaben und Wirksamkeiten, damit ihn alle Menschen erfahren, innerhalb und auch außerhalb der Gemeinde. Also die Wirksamkeiten Gottes, seine Aufgaben und Dienste beziehen sich ja nicht nur innergemeindlich, damit wir uns schön hier wohlfühlen und alles nett läuft, sondern wir wollen ja auch Menschen erreichen, die heute noch nicht hier sind. Das gilt denen auch zum Nutzen für alle. Da tut sich manchmal so eine gewisse Spannung auf zwischen diesen beiden Aussagen. Zum einen, dass also Gott sehr persönlich, sehr individuell, einzigartig, einmalig, besonders mit jedem von uns umgeht und jeden von uns auch so vorgesehen hat und begabt hat und man damit auch Stärken entwickelt und ein Original ist und es ist schön und man bringt sich ein und es macht Spaß und so weiter. Aber das Ganze ist dann eingebunden in die Gemeinschaft und wird auch letztlich von allen verantwortet. Das ist manchmal, weiß ich zumindest aus meiner Erfahrung, nicht ganz so einfach. Das, wo ich denke, ach, das ist schön, das will ich oder das kann ich und das bringe ich ein. Und dann zu merken, die anderen sehen es vielleicht ein bisschen anders. Oder sagen, das müsstest du ein bisschen anders so oder so machen. Also da tut sich manchmal ein Spannungsfeld auf zwischen dem, was der Einzelne oder die Einzelne in seiner Begabung, in da, wo das Herz brennt, einbringen möchte und dann dem, wie die Gemeinde damit dann auch umgehen kann. Das ist aber etwas, was wir miteinander vielleicht auch neu lernen müssen, dass es ein lebendiges Miteinander wird. Also, ich will das jetzt nicht zu hart sagen, aber ich habe manchmal den Eindruck gehabt, in unserer Gemeinde ist das so, wenn einer was macht, dann kann er machen, was er will. Hauptsache macht's irgendwie. Hauptsache da läuft was. Man darf auch nicht reinreden, das ist ganz gefährlich. Auf der anderen Seite gab es aber auch ein starkes Reinreden, dass alle immer genau wussten, wie was passieren muss und wie nicht und wie irgendwas läuft anders. Es muss ein lebendiges Miteinander geben, was nicht immer einfach ist, aber ein Miteinander, wo Einzelne sich einbringen mit ihren Gaben und da Freude haben, auch darin gefördert werden und unterstützt werden, aber wir trotzdem miteinander unterwegs sind. Die Möglichkeit gibt, Feedback-Kultur auch zu sagen, Mensch, wie kommt das an? Wie können wir miteinander? Passt das jetzt, wenn das so angegangen werden muss? Viele gute Ideen, wann ist es dran, diese Idee umzusetzen? Ich glaube, wir sind da miteinander auf dem Weg und können da auch Neues lernen. Ich möchte zum Schluss kommen und das nochmal versuchen zusammenzufassen. Not ist kein Ersatz für Berufung. Also nur weil etwas notvoll ist, nur weil wir da eine Lücke sehen, heißt das noch lange nicht, dass unbedingt das der oder der das auch machen muss. Das ist manchmal schwer auszuhalten, gerade für die, die viel Verantwortung auch haben und übernehmen für Gruppen oder für Menschen. Wir müssen also Gelassenheit entwickeln. Eine Gelassenheit, die braucht eine Basis. Dass es nicht nur so eine Egalhaltung ist, ne, Hauptsache, ja, ist doch egal, Hauptsache es läuft irgendwas oder auch nicht, sondern eine Gelassenheit, die begründet ist in dem, was Gemeinde ist. Gemeinde ist die Gemeinschaft von Menschen, die Jesus als ihrem Herrn nachfolgen durch und im Heiligen Geist. Wir müssen das immer wieder mal bewusst machen, dass das so ist für uns. Dass Gemeinde ist nicht unsere Gemeinde ist, nicht meine Gemeinde und nicht deine, sondern Gemeinde Jesu. Wir folgen miteinander Jesus nach. Und er gibt uns seinen Geist. Durch seinen Geist ist das, was passiert. Und darin entsteht dann auch Berufung. Darin entsteht dann auch Berufung. Nämlich Gott gibt tatsächlich Gaben und Aufgaben, Wirksamkeiten. Und zwar jedem und jeder Nachfolgerin Jesu und jedem Nachfolger. Auf der einen Seite höchst persönlich, höchst individuell, höchst einzigartig, weil wir alles Personen, geliebte Kinder Gottes sind. Aber immer auch zum Nutzen von allen, auch von allen verantwortet. Wir stehen auch miteinander für das gerade, was in unserer Gemeinde passiert oder nicht passiert. Das sind nicht nur persönliche Sachen. Aber Gott rüstet jeden sozusagen mit dir persönlich aus und wir sind miteinander unterwegs. Das ist, darin ereignet sich Berufung, indem man das miteinander herausfindet. Und damit möchte ich uns zum Schluss auf der einen Seite entlasten und auch ermutigen. Nämlich entlasten, wir sind Gemeinde Jesu. Und gerade auch die entlasten, die viel Verantwortung übernehmen oder auch vielleicht fühlen für manche Bereiche. Wir haben vorhin wieder vom Technikbereich gehört. Da ist auch eine Last, die da ist, weil wir wissen, da muss was passieren, sonst klappt das hier am Sonntag nicht. Aber gleichzeitig diese Ermutigung zu hören, wir können es auch nur gemeinsam tun. Wir können eine Entlastung erfahren, weil wir wissen, Jesus ist der Herr der Gemeinde und er gibt die Gaben und Aufgaben. Aber wir können uns auch gegenseitig ermutigen. Jeder ist auch nötig. Jeder wird auch gebraucht und jeder ist auch begabt. Das soll kein Druck sein, den wir aufbauen, sondern erstmal eine Wahrheit, die wir wahrnehmen, die uns aber auch herausfordern kann oder wo wir uns auch herausfordern lassen und sagen, ja Mensch, ich will auch mal drüber nachdenken, was hat Gott mit mir eigentlich in dieser Gemeinde vor? Was möchte er eigentlich durch mich bewirken? Womit hat er mich begabt? Wenn du das noch nicht für dich mal gefragt hast, dann ist es vielleicht ein guter Anlass, das mal zu tun und drüber nachzudenken oder ins Gespräch zu kommen und andere zu fragen, Mensch, was siehst du denn? Ich möchte uns damit ermutigen, dass wir weitergehen auf diesem Weg, den wir beschreiten, dass wir in Gottes Liebe zusammenwachsen, einander erfahren als Gemeinde Jesu und dass wir dann auch dazu kommen, einladend von Jesus zu erzählen, in dieser Gelassenheit, weil wir wissen, wir sind Gemeinde Jesu, wir sind mit ihm unterwegs. Gott segne uns darin. Amen.